Ich folge meinem Traum von einem Europa der Zukunft. Ich spreche mit Menschen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Kunst. Was mich besonders interessiert, ist das, was uns zu Menschen macht. Unsere Kreativität, Spiritualität und Sexualität. Ich heiße Gabriel Diakowski und das ist die Geschichte unserer Zukunft.
Also wenn man das Bankensystem der Zukunft sehen will, fährt man nach Afrika, fährt man nach Kenia, nach Ghana, nach Ruanda, vielleicht auch Südafrika. Dort ist das schon etabliert.
Das ist Ludovit Gazik. Er ist Experte für Innovationsökosysteme und hat lange für die österreichische Bundesregierung gearbeitet. Heute entwickelt und setzt er gemeinsam mit Unternehmen und Institutionen wie Universitäten Bildungskonzepte um. In unserem Gespräch erzählt er von der großen, weiten Welt erfolgreicher Innovationsökosysteme und erklärt, was uns in Österreich noch fehlt. Ludovit Gazik. Du warst fast 20 Jahre Geschäftsführer des Rates für Forschung und Technologieentwicklung der österreichischen Bundesregierung. Was genau war dein Job?
Mein Job war, in die Zukunft zu denken und zu überlegen, wie soll denn unser System der Bildung, Forschung, Innovation in 10 Jahren, in 20 Jahren aussehen. Das war immer der erste Schritt. Der zweite Schritt war, auch spannend, wie bringe ich das System dazu, dorthin zu gehen? Ja, wir hatten das Privileg, über die Zukunft nachdenken zu dürfen, ohne uns mit dem Status quo beschäftigen zu müssen, zuerst. Dann natürlich, wenn man die Empfehlung entwickelt hat, zu versuchen, die Systemkomponenten, die notwendig sind, die Politik, die Agenturen, die Unternehmen, auch die Interessensvertretungen, auf dieses Zukunftsbild einzuspüren und zu sagen, okay, das ist eigentlich das Ziel, wo wir hinwollen. Das ist unsere Soll-Position. Und wie kommen wir jetzt von dem Ist zum Soll? Das war mein Job und das ist natürlich sehr spannend, weil man immer auch ein sehr breites Zukunftsbild entwickeln darf.
Du hast deine langjährige Expertise in einem Buch zusammengefasst. Ein Buch zu erfolgreichen Innovationsökosystemen. Darin schaust du dir Innovationsökosysteme auf der ganzen Welt an, also Silicon Valley klarerweise, aber auch China, Afrika, Tel Aviv. Ich möchte aber mit dem Begriff beginnen. Also Innovationsökosysteme, weil ich den noch nicht kannte. Ist dieser Begriff bekannt, geläufig?
Ja, und zwar schon sehr lange. Also es gibt ganz viele auch wissenschaftliche Artikel dazu. Das hat schon vor 30, 40 Jahren begonnen. Und das Ökosystem hat sich dort als Begriff etabliert, weil es die Komplexität des Zusammenspiels aller dieser Stakeholder-Player-Kräfte beschreibt. Das heißt, es gibt Komponenten, es gibt Prozesse zwischen den Komponenten, wie in einem Ökosystem, in einem natürlichen. Und damit kann man dieses Flusssystem und die Komponenten auch in einem Innovationsökosystem oder in einem Unternehmen, das ist auch ein Ökosystem, sehr gut beschreiben.
Das Fortschrittlichste, was ich zum Thema Innovation und Bildung gehört habe, sind Projekte. Ich glaube, es waren EU-Projekte, bei denen technische Projektentwickler, also Projektentwickler mit technischem Hintergrund, gezielt mit Kreativen und Künstlern verlinkt wurden, auf dass diese das Projekt auf den Kopf stellen. Also Perspektive wechseln, drehen, alles hinterfragen. Sind solche Projekte im Sinne gesunder Innovationsökosysteme oder was hältst du von solchen Projekten?
Ich bin überzeugt davon, dass die unterschiedlichen Disziplinen, unterschiedlichen Sozialisierungen, die auch zum Beispiel von technisch ausgebildeten Menschen und künstlerisch gebildeten Menschen vorhanden sind, dass die in der Kombination extrem positiv wirken. Das Schwierige ist, Räume zu schaffen, wo das auch wirken kann, wo die verschiedenen Erfahrungen, Erlebnisse auch zusammenarbeiten können. Wir haben diese Räume nicht oder zu wenig, weil wir sehr stark segmentieren, weil wir sehr stark die Technik von der Wirtschaft, von der Kunst trennen. Das ist schon in der Ausbildung so. Ja, wir haben eine technische Universität, wir haben eine Kunstuniversität, wir haben eine Wirtschaftsuniversität. Und der Übergang zwischen diesen Ausbildungen ist sehr schwach. Ja, es ist sehr schwierig, zum Beispiel während einer Ausbildung auf einer Universität zu einer anderen Universität zu wechseln oder auch dort Kurse zu belegen. Wir haben zu wenige Volluniversitäten, die dieses breite Spektrum anbieten, und auch in den Volluniversitäten gibt es eine klare Segmentierung der Studienrichtungen. Ich denke, wir müssen da breiter denken. Ich bin gerade dabei, einen Kurs zu entwickeln, der das schafft, der interdisziplinär ist, der auch international ist und der auch didaktisch völlig anders gedacht wird, sodass die Menschen in ein kulturelles Lernen kommen, auch wenn sie nicht woanders hinfahren. Das ist das Ziel, weil man kann jetzt nicht die breite Studierendenschaft nach Afrika oder nach Asien bringen. Man muss das hier schaffen, man muss diese Breite anbieten können.
Das heißt, in so einem Innovation Hub der Zukunft sollte es auch Räume für Kreative, für Künstlerateliers geben.
Ja, das sollte es geben, allerdings in Kombination mit den Menschen, die anders sozialisiert sind. Also wenn ich nur ein Atelier einrichte, wo dann die künstlerisch gebildeten Menschen drinnen sind, dann ist das ja wieder isoliert. Ja, ich muss einen Raum schaffen, der gemeinsam verfügbar ist, ja, wo ich ein gemeinsames Lernen schaffe. Ich nenne das gern so ein Kooperationslabor, ja, wo unterschiedliche Erfahrungshintergründe zusammenwirken und wo sich dann Menschen an einen Tisch setzen, die völlig unterschiedlich ihre Erfahrungen einbringen können, wo man sagt, okay, was können wir eigentlich gemeinsam machen? Ja, man legt die Expertise am Tisch, sagt, okay, das sind 3-4 Menschen, die unterschiedliche Expertisen und Erfahrungen haben. Was würde denn gemeinsam verwirklichbar sein? Ja, welche Produkte, welche Services, aber auch welche Projekte, welches neues Wissen entsteht? Und das schaffe ich am besten, wenn ich die Menschen aussuche und nicht die Disziplinen. Weil wenn ich Disziplinen aussuche, habe ich eine Segmentierung. Wir haben ein sehr gutes Beispiel in Österreich, wo das gut funktioniert. Das ist das ISTA in Klosterneuburg. Dort werden die Köpfe ausgesucht, ja, schlaue Köpfe, egal aus welcher Disziplin sie kommen. Und die arbeiten dann zusammen. Das ist aus meiner Sicht ein sehr positiver und sehr erfolgreicher Ansatz, wie man auch jetzt schon merkt.
Weil bei allen Innovation Hubs, die ich kenne, läuft das nicht so. Das wird dominiert von Wirtschaftswissenschaften, technischen Wissenschaften. Da geht es um Startups, die schnell zu Investoren kommen. Ich habe in diesen Hubs noch nie ein Atelier für einen Künstler gesehen.
Das gibt es leider sehr selten. Aber ich glaube, wenn wir erfolgreich sein wollen, und damit meine ich jetzt nicht nur Wirtschaft, sondern auch sozial erfolgreich, gesellschaftlich erfolgreich sein wollen, müssen wir diese Integration schaffen. Müssen wir die Toleranz aufbringen, gemeinsame Räume zu schaffen für unterschiedliche Erfahrungshorizonte.
Und diese Inklusion steckt eigentlich in diesem Bild, für das du stehst, für Innovationsökosysteme, die Inklusion von Menschen, die unterschiedlich denken und sozialisiert sind. Das ist ein Innovationsökosystem.
Ja, also ein Ökosystem hat eine Breite an Disziplinen, an Erfahrungshintergründen, an Komponenten, an Prozessen, und es gibt keine Denkbarrieren dabei. Ja, es können alle Disziplinen gemeinsam arbeiten. Und das Wichtige ist, dass ich diesen Raum schaffe und auch so verkaufen kann, dass sich die Leute angezogen fühlen. Dass niemand sagt, okay, das ist jetzt ein Raum für Wirtschaftsinteressen, ein Raum für technische Interessen, ein Raum für Künstler mit einem Atelier. Nein, ich muss den Raum schaffen, sodass alle überzeugt sind, okay, da gehöre ich hin. Ja, da kann ich mitarbeiten, da kann ich mich öffnen. Da werde ich auch nicht isoliert aufgrund meines Hintergrunds, der vielleicht ein bisschen anders ist, ob das jetzt gendergerecht, gesellschaftsorientiert oder was auch immer. Also es gibt keine Ränder. Ja? Es gibt sozusagen eine gemeinsame Mitte. Und das ist wichtig. Wenn ich ein breites Ökosystem schaffen will, muss ich diese Denkbarrieren beseitigen. Und wir wissen, dass wir diese Denkbarrieren ganz tief in unserer Gesellschaft verankert haben. Das heißt, jeder und jede in unserer Gesellschaft ist aufgerufen, daran zu arbeiten, weil wir haben das.
Also ein Innovationsökosystem ist kein Innovation Hub. Das sind zwei unterschiedliche Dinge.
Nein, aber ein Hub kann ein Ökosystem sein, wenn es diese Komponenten umfasst.
Weil bei uns in Hubs sind einfach so große Häuser, da sitzen dann 20 Startups. Ist das schon ein Innovationsökosystem?
Das wird zu einem Ökosystem, wenn ich die Startups so auswähle, dass ich eine Breite habe, wo alle Systemkomponenten eines Ökosystems auch vorhanden sind. Bei uns ist ein Hub oder ein Startup Center oder wie das dann immer heißt, oft ein Ort, wo vermietet wird und wo man den Prozentsatz der Vermietung als Erfolgskriterium nimmt. Das ist es nicht. Es geht sehr stark um die richtige Zusammensetzung in diesem Hub, damit auch ein Ökosystem lebensfähig ist, damit das auch entsteht.
Was wären das für Komponenten?
Das ist vorwiegend eine Breite der Disziplinen, das ist eine Breite der Menschen in ihrer Sozialisierung. Das heißt, ich brauche eine Diversität. Ja, ein Ökosystem lebt von der Diversität. Je enger diese Diversität ist, desto weniger ist die Funktionsfähigkeit des Ökosystems und je breiter das ist, desto schneller komme ich zum Erfolg. Weil das Denken breiter ist und weil das kulturelle Lernen zwischen den Komponenten auch stärker ausgeprägt ist. Ja, das Rad dreht sich schneller.
Das heißt, ein gutes Innovation Hub sollte alle möglichen Wissenschaftler, Künstler, alle möglichen Leute beherbergen.
Zum Beispiel rebellische Intellektuelle sind wunderbar für so einen Innovation
Hub. Ja, dieser Begriff ist mir in deinen Vorträgen schon aufgefallen. Was ist ein rebellischer Intellektueller? Meinst du ein Künstler? Oder wer ist das?
Das sind Menschen, die Wissen haben, ja, intellektuell. Wissen hat jeder Mensch. Und rebellisch ist man dann, wenn man das auch umsetzen will. Ja, wenn man die Grenzen des eigenen Wissens, aber auch die Grenzen der Umsetzung dieses Wissens jeden Tag verschiebt, dann ist man rebellisch. Das heißt, man steht auf, man bewegt sich und man setzt dieses Wissen um und versucht auch, die eigenen Grenzen greifbar zu machen und auch diese zu überschreiten. Ja, in Israel gibt es so einen Begriff, der heißt, man versucht jeden Tag das beste Ich zu sein und morgen noch ein bisschen besser.
Ja, haben wir eigentlich hier in Österreich die richtigen Voraussetzungen dafür? Wir sind ein ehemaliges Kaiserreich, bei uns geht es um Hof und Titel. Man muss hier ein Magister sein. Jetzt kommst du mit rebellischen Intellektuellen.
Es ist womöglich noch nicht gesellschaftsfähig. Das heißt, man muss sicher noch an der gesellschaftlichen Wahrnehmung arbeiten. Was heißt es denn, Innovation zu machen und was heißt es, ein Ökosystem aufzubauen? Also ich bin überzeugt davon, dass wir in Österreich alle Komponenten haben, die wir brauchen. Wir nutzen sie nur noch nicht. Ja, und das kann natürlich auch mit der Historie teilweise argumentiert werden. Ja, wir sind sehr verwaltungs-administrationsorientiert. Wir regulieren sehr gerne. Aus Afrika habe ich mal einen Spruch mitgebracht, der heißt First Innovation, then Regulation. Ich glaube, wir drehen das um. Ja, wir regulieren, bevor wir die Innovation zulassen. Und damit sind diese kleinen Innovationsbabys eigentlich schon tot, bevor sie das Licht der Welt erblicken, weil wir die Regulierung drüber legen. Also wir müssen auf jeden Fall an uns arbeiten, an unserer Kultur, wie wir mit Innovation umgehen. Und hier ist es wichtig, Wissen und Innovation zu unterscheiden. Ja, wir sind ja eine Wissensgesellschaft. Wir behaupten jedenfalls von uns, dass wir eine Wissensgesellschaft sind. Aber die Zukunft wird uns zeigen, dass das nicht ausreicht. Wir müssen das Wissen auch umsetzen in den Markt, Innovation daraus machen. Wir müssen Geld verdienen mit diesem Wissen, um dann wieder neues Wissen finanzieren zu können. Das ist ein Kreislauf.
Jetzt hast du Israel erwähnt, die Startup Nation. Sind die Israelis rebellischer als wir?
Sie müssen rebellischer sein, weil sie ständig unter Druck sind. Ja, es ist ein Land, das jetzt wenig natürliche Ressourcen hat, das unter Druck ist, auch aufgrund der politischen Situation, aufgrund der Umgebung. Das heißt, in Israel ist man ständig gefordert, zu überleben. Und zu überleben hat uns ja auch in der archaischen Programmierung innovativ gemacht. Ja, wir haben, ob wir dann Dinge erfunden haben, die uns das Jagen leichter gemacht haben, Werkzeuge, Waffen, oder
du sprichst von unserer Geschichte, Alter.
Von unserer archaischen Evolutionsgeschichte. Evolution. Mhm. Ja, also es ist, glaube ich, sehr wichtig. Und das ist natürlich in Ländern, die unter Druck sind und die täglich ums Überleben kämpfen, ist das stärker ausgeprägt. Das heißt, jeder Mensch ist gefordert, einen Beitrag zu leisten, um dieses Überleben zu sichern. Und das jeden Tag. Und damit wissen die jungen Leute, wenn ich das nicht mache, kann ich keinen Beitrag leisten. Und dann ist die Chance, dass wir überleben, geringer. Wenn man in einer Nation lebt, wie in Österreich, die relativ gut abgesichert ist, die sehr bequem sich auf den Vorteilen auch der Vergangenheit ausruht, dann ist dieses Erleben dieser Bewegung nicht mehr da. Ja, also das ist das, was wir wieder lernen müssen, was wir auch der jungen Generation mitgeben müssen, die Inspiration, welchen Spaß es machen kann, Wissen umzusetzen. Das ist das Wesen einer Führung, das ist Führungsqualität, andere Menschen zu inspirieren, ihre eigenen Ideen umzusetzen.
Und wie ist es in China? Weil da bist du ja auch unterwegs, du unterrichtest ja in Shenzhen. Wie ist es da? Haben die auch so einen Druck dort?
In dem Fall Shanghai, 2 Flugstunden weiter nördlich. Es ist dort natürlich anders, weil die ein anderes Erfahrungssystem haben, wie auch Bildung funktioniert. Bildung ist dort viel hierarchisch organisiert. Ja, Konfuzius hat dort auch gelehrt. lerne von deinen Meistern. Das heißt, es ist ein sehr großer Respekt vor Lehrerinnen, Lehrern, vor Lehrkräften. Das findet man in Österreich speziell jetzt nicht so stark an den Schulen. Ich will jetzt gar nicht bewerten, ob das besser oder schlechter ist, aber es ist so. China hat den Vorteil, dass es eine sehr große Breite an Wissen hervorbringt, dass sehr viele Menschen auch technische Ausbildungen machen. Viele hunderttausend Ingenieure kommen dort pro Jahr von den Universitäten und damit haben die auch eine sehr starke Umsetzungskraft jetzt in den Markt und können auch sehr schnell Dinge umsetzen.
Und wie ist es im Silicon Valley?
Ja, das Silicon Valley ist spannend, weil es sich aus meiner Sicht ständig neu erfindet. Es hat sehr früh begonnen in den 60er, 70er Jahren damals mit den ersten Halbleitern, wo eigentlich auch das Silicon Valley 20, 25 Jahre gebraucht hat, um diese Dynamik zu entwickeln, die wir jetzt sehen, die wir auch oft bewundern, diese Schnelligkeit, diese Kraft, die Umsetzung. Und das hat eigentlich vor 5 bis 10 Jahren ein bisschen abgenommen. Ja, das Silicon Valley ist sehr teuer geworden für die Menschen dort zu leben. Man musste sehr schnell Erfolg haben, um sich das auch leisten zu können. Es sind auch die Venture Capital Rhythmen sind zu eng geworden. Es hat nicht mehr so funktioniert, mit Venture Capital ganz leicht Geld zu verdienen. Und dann plötzlich kam die künstliche Intelligenz und hat das wieder umgedreht. Und man hat gesehen, offensichtlich ist das Silicon Valley wieder ein guter Ort, um solche Dinge sehr effizient, sehr marktorientiert hervorzubringen, damit Geld zu verdienen. Und deshalb war auch die Erschütterung jetzt so groß mit der Entstehung von DeepSeek in Hangzhou in China, wo man gesehen hat, da gibt's auch etwas, was mit sehr geringen Mitteln sehr effizient funktioniert. Das ist eine sehr starke Engineering-Leistung von den ehemaligen Studierenden der Zhejiang University, die gezeigt haben, dass auch künstliche Intelligenz mit einem relativ schmalen Budgetrahmen effizient umsetzbar ist.
Jetzt bist du auch in Afrika unterwegs oder du hast Erfahrungen aus Afrika. Ich habe mal gehört, dass so die richtig intuitiven technischen Lösungen aus Afrika kommen werden, weil die einfach noch nicht so viel technisches und abstraktes Wissen haben. Die gehen viel körperlicher auch an Sachen an. Stimmt das?
In Afrika gibt es den Vorteil in der Innovation, dass sie sehr stark am Menschen orientiert ist. Also wir sehen dort den Nutzen viel schneller, weil jemand, der nicht so viel Geld zur Verfügung hat, sich sehr genau überlegt, wo der Nutzen liegt und kein Geld ausgibt für Dinge, die nur einen halben Nutzen erbringen. Deshalb sind Innovationen, die in Afrika entstehen, oft viel effizienter als Innovationen, die jetzt in Europa und in den USA entstehen würden. Und wir sehen dort Entwicklungen, zum Beispiel in der Logistik, in der Energie, auch im Bankensystem, viel früher, als wir das hier bei uns in Europa sehen, weil dieser wahrgenommene Nutzen viel stärker in der Innovation wirkt.
Wenn du jetzt in eines dieser 4 Ökosysteme, also wir haben jetzt Silicon Valley, wir haben China, Shenzhen, Shanghai ist die Universität, wo du unterrichtest.
So ist es.
Aber Shenzhen ist sozusagen dieses Zentrum in China, das chinesische Silicon Valley. Also wir haben Silicon Valley, Shenzhen, wir haben Israel, das ist hauptsächlich Tel Aviv, oder?
Ja.
Und Afrika. Wenn du in eines dieser Innovationsökosysteme investieren müsstest, in welches würdest du investieren? Eine kurze Einschaltung in eigener Sache. Ich heiße Gabriel Diakowski und gründe die Geschichte unserer Zukunft als Plattform für einen offenen und ehrlichen Dialog zu unserer Zukunft in Europa. Einen Dialog zwischen den Grenzen, Disziplinen und Generationen. Auf www.dguzat, DGUZ steht abgekürzt für die Geschichte unserer Zukunft finden Sie 3 unterschiedliche Abo-Modelle. Vielleicht passt Ihnen ja eines. Die Geschichte unserer Zukunft lebt von Ihrer Unterstützung. Ich freue mich über jeden Abonnenten und jede Abonnentin. Vielen herzlichen Dank und zurück zum Interview.
Ja, das hängt sehr von den wirtschaftlichen Zyklen ab. Das ist jetzt weniger von der Funktionsweise des Ökosystems der Innovation abhängig. Wir sehen, dass ein Wirtschaftszyklus, und da gibt es viele Bücher und Studien dazu, typischerweise 70, 80 Jahre dauert. Und wir haben in Europa und in den USA haben wir mehr oder weniger das Ende dieses Zyklus jetzt auch nach dem Zweiten Weltkrieg erreicht. Das heißt, hier braucht es einen Neuanfang. Und es gibt andere Ökosysteme anderer Nationen, wie zum Beispiel China, die etwas früher in diesem Rhythmus noch sind. Das heißt, dort geht es noch eher bergauf. Das heißt, wenn ich jetzt investieren müsste, würde ich in Regionen investieren, wo dieser Wirtschaftszyklus eher am Beginn steht und nicht am Ende.
Also Afrika.
Afrika und wahrscheinlich auch Asien.
Gibt es da, Kenia, ich habe gehört, Kenia soll gut laufen. Nairobi ist so eine Hightech-Stadt. Oder Nein. Zumindest ein Lab.
Ja, Nairobi ist eine Stadt, die verbindet zwei Dinge. Einerseits eine sehr hohe Innovationsrate und andererseits einen gesellschaftlichen und Sicherheitsrahmen, wo man sich sehr gut bewegen kann. Es gibt auch andere Ökosysteme in Afrika, die sehr erfolgreich sind, die ein bisschen unbekannter sind, wie in Ghana oder in Ruanda. Mhm. Und es ist dort nicht so leicht, sich zu bewegen und auch vielleicht eine Gruppe von Menschen hinzubringen, um dort zu lernen, weil unsere mediale Berichterstattung dort einen sehr schlechten Sicherheitsrahmen kommuniziert und die Menschen dort einfach nicht hinfahren wollen. Egal wie die Situation wirklich ist, das ist unsere mediale Struktur, die hier einfach ein Bild zeichnet, das oft nicht der Realität entspricht. Daher ist Nairobi sicher eine gute Kombination aus, ja, man kann dorthin fahren, man stellt sich das vor und man hat auch einen guten Innovationsrahmen, den man dort sehen kann. Ein Beispiel vielleicht ist im Bankensystem M-Pesa von Safaricom. Das ist das Bankensystem der Zukunft, sogenanntes Leapfrogging. Das heißt, dort ist ein System in den Banken etabliert, das wir vielleicht in 10 bis 15 Jahren haben werden. Das heißt, die haben dieses Bankensystem, das wir haben, übersprungen und sind schon in der nächsten Stufe. Das heißt, dort ist zum Beispiel ein Mobiltelefon schon das Bankkonto.
Ja, das habe ich noch nie gehört. Kannst du mir das bitte erklären? Was haben die erfunden? Bankfrogging?
Leapfrogging. Das ist Boxspringen. Ja, man überspringt ein, zwei Stufen einer Entwicklung.
Und ach so, okay.
Fängt systemisch schon dort an, wo sich andere...
Und was haben Sie übersprungen?
Sie haben mehr oder weniger das Banksystem übersprungen, wo wir ganz viele Filialen haben. Mhm. Wir sehen ja bei uns, dass jetzt das Filialsystem auch abgebaut wird. Mhm. Ja, die haben das nie aufgebaut, sondern sind schon in die nächste Stufe gegangen, wo individuell die Menschen die Bank und das Konto am Handy haben. Bei uns hat das früher so ein Belfree oder Wertkartenhandy geheißen und dort ist das Bankkonto drauf. Ja, die bezahlen damit die Äpfel am Markt und können auch sozusagen über diese Kioske, die es dann gibt, das auch wieder aufladen.
Mhm. Das heißt, die sind uns bankensystemisch voraus.
Ja, also wenn man das Bankensystem der Zukunft sehen will, ist meine Empfehlung.
Fährt man nach Afrika.
Fährt man nach Afrika, fährt man nach Kenia, nach Ghana, nach Ruanda, vielleicht auch Südafrika, dort ist das schon etabliert.
Eine vielleicht philosophischere Frage. Wir sprechen seit Jahren davon, dass Innovation oder Innovationen datenbasiert, datengetrieben sein sollten. Das heißt, wir legen im Zusammenhang mit Innovationen sehr viel Fokus auf Daten. Jetzt muss man mit Daten umgehen können. Das muss man lernen. Wie geht man mit Daten um? Data Management und so weiter. Das lernt man über Jahre in Schulen und Universitäten. Ich komme zurück auf deinen rebellischen Intellektuellen. Wie realistisch ist es, dass man jahrelang an Schulen und Universitäten den Umgang mit Daten lernt und dann ein rebellischer Intellektueller wird?
Das schließt sich nicht aus. Zuerst würde ich in Frage stellen, und wir sind ja in einer spannenden Diskussion, dass an Schulen und Universitäten bei uns Datenumgang gelehrt wird. Das glaube ich nicht. Jedenfalls nicht
also in wir dem sind noch Maß. Nicht mal bei der, okay. Mhm.
Wir sind nicht in dem Maß dort, wo wir sein sollten, um Datenqualität und Datenumgang wirklich einschätzen zu können. Nämlich in dem Sinn, dass ich es später in welchem Kontext auch immer umsetzen kann. Dass ich sage, okay, was sind Daten, was ist die Qualität, wie kann ich es einsetzen, wie kann ich mit diesem Werkzeug Daten umgehen. Und natürlich sind Daten und das sind die Sprüche vom, das ist das neue Erdöl, das neue Gold, sind die Daten. Ja, das ist es sicher. Aber es geht nicht darum, diese Datenschätze zu heben. Es geht darum, den Umgang zu lernen. Das heißt, welche Qualität brauche ich, um ein gewünschtes Ergebnis zu bringen? Was brauche ich in meinem, jetzt sind wir wieder dort beim Ökosystem, was brauche ich an Daten, um dieses Ökosystem nutzbar zu machen, um es gut funktionieren zu lassen? Daten ist nichts anderes als ein Werkzeug, so wie viele andere auch. Ja, dann gibt es Prozesse wie die künstliche Intelligenz, die Blockchain. Das muss ich verwenden lernen. Das heißt, ich muss wissen, wie kann ich diese Instrumente verwenden. Das ist wie wenn ich einen Hammer und einen Nagel habe. Ich muss wissen, wie haue ich mit dem Hammer auf diesen Nagel, damit nachher das Bild hängen bleibt. Und natürlich besteht auch die Chance, dass ich mit diesem Hammer auf meinen Fingernagel haue, dann tut das weh. Genauso kann ich mit den Daten so umgehen, dass das Ökosystem dann nicht funktioniert. Das ist unsere Herausforderung, das müssen wir lernen und das können andere Ökosysteme jetzt schon besser und wir haben da Aufholbedarf.
Ich verschärfe vielleicht die Frage nochmal. Du hast die Sozialisierung ins Spiel gebracht. Also du stellst die Sozialisierung von Menschen in den Fokus von Innovationsfähigkeit. Das, was ich meine mit dem Umgang von Daten, der gelernt wird in Schulen, Universitäten, die ja zum Teil Copy-Paste-Anstalten sind, weil man lernt was und dann kann man es. Meine Frage ist, ob diese Sozialisierung nicht im Weg steht. Also viele, viele Jahre zu lernen, sich an bestimmte Regeln und Gesetze zu halten, damit man auch sozusagen den Abschluss macht und dann ein rebellischer Intellektueller zu sein, der Denkgewohnheiten bricht. Ist das nicht ein Widerspruch?
Daten sind vielleicht ein gutes Beispiel, aber ich glaube, es gibt auch andere gute Beispiele, wie unser Bildungssystem unsere rebellische Funktionalität unterbindet. Das heißt, unser Bildungssystem ist nicht darauf ausgerichtet, die Ideen der einzelnen Studierenden, Schülerinnen auszubilden und zu inspirieren, sondern gewisse Rhythmen abzuarbeiten. Ja, und egal, ob diese jetzt intelligent oder dumm sind, diese Rhythmen, wir müssen sie erledigen, um in die nächste Schulstufe aufzusteigen, um studieren zu dürfen. Und wir müssen administrieren, um das zu schaffen und nicht frei denken. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung in unserem Bildungssystem, dieses freie Denken, und da ist der Umgang mit Daten natürlich eines davon, nutzbar zu machen und zu sagen, okay, wir wollen eigentlich junge Menschen haben, die breit denken können und die auch Dinge in Frage stellen. Das in Frage stellen ist auch eines, das wichtig ist, das uns schon Schumpeter gelehrt hat. Die Constructive Destruction, ja, die konstruktive Zerstörung ist notwendig, die schöpferische Zerstörung, ja, noch viel schöner, ist notwendig, um Räume zu schaffen, wo man neu denken kann. Wenn dieser Raum vollgeräumt ist mit Dingen, die ich administriere und die ich wissen muss, dann schaffe ich kein freies Denken.
Genau, das meine ich damit. Ja. Also ich meine, ob diese Konzentration und dieser Fokus auf Daten, ob das dem nicht im Weg steht, ja, also diese Freiräume zu schaffen.
Wenn ich die Daten als Tool verwendet, die für sich stehen und die Daten sozusagen keinen anderen Konnex haben, dann hast du sicher recht. Ja, dann wird das administrativ abgearbeitet und eingeordnet. Das sind Daten mit dem und dem Umgang. Und dann schaffe ich aber nicht, das Tool Daten prospektiv zu verwenden und konstruktiv in einen neuen Prozess einzubinden. Weil notwendig ist, verschiedene Denkstrukturen miteinander zu verbinden. Und das ist auch bei den Daten so. Ja, ich muss die Daten in verschiedene Räume einbinden können. Wenn ich jetzt mit jemandem aus der Biotechnologie diskutiere oder aus dem künstlichen Intelligenz, aus dem Algorithmenbereich, muss ich Daten unterschiedlich denken können. Ja, es kann sein, dass das dieselbe Datenstruktur ist, aber die Verwendung ist eine völlig andere. Und ich muss dieses Denken fördern, diese Offenheit und diese Toleranz im Denken.
Und du hast ja gerade gemeint, wir sind ja noch nicht mal so weit, überhaupt datenbasiert zu arbeiten. Ja. Also wir sind ja jetzt schon bei der nächsten Stufe. Also erstmal datenbasiert lernen, datenbasiert zu arbeiten und dann lernen, die Daten aus unterschiedlichen Perspektiven zu sehen.
Aber vielleicht können wir hier leapfroggen. Vielleicht können wir ja das afrikanische Bockspringen üben und dieses Systemschritt überspringen, sodass wir gleich das innovative und das kreative Denken mit den Daten lernen, wenn wir die Daten lernen.
Sind wir in Österreich im richtigen Land für dieses Leapfrogging?
Nein. Das ist leider recht leicht beantwortet. Aber wir sind sicher in einer Lage, wo wir das entwickeln können. Ja, wenn man jetzt den Status quo beurteilt, muss man sagen, nein, haben wir noch nicht geschafft. Aber wir haben alle Grundlagen und wir wissen, dass auch diese kulturelle Diversität in Europa dazu beitragen wird, das schaffen zu können. Wir nutzen sie noch nicht. Wir sind noch zu stark in einem Administrations- und Regulierungsrhythmus, sodass wir dieses freie Denken auch bei den jungen Menschen nicht fördern, nicht inspirieren. Aber unser großer Vorteil ist, dass die anderen das auch nicht in dem Maße machen. Das heißt, ich bin überzeugt, dass unser Bildungssystem in Europa besser ist als das in den anderen Regionen in der Basis, weil die Menschen, die jetzt zum Beispiel im Silicon Valley die künstliche Intelligenz entwickeln, die Algorithmen programmieren, das sind Europäer. Das sind Menschen aus Deutschland, aus Polen, aus Albanien, aus vielen anderen Staaten, die hier aber nicht diese inspirierende Umgebung gefunden haben, sondern dorthin gehen mussten, um diesen Freiraum zu schaffen. Ich erlebe das auch bei meinen asiatischen Erfahrungen, wo tatsächlich auch große Unternehmen Herausforderungen haben, diese Inspiration auf die jungen Menschen zu übertragen. Mhm. Wenn die woanders hingehen, in eine andere Umgebung, in eine, nennen wir es mal Startup-Umgebung, ja, in eine inspirierende Freidenke und Umgebung, haben die plötzlich Ideen und entwickeln plötzlich DeepSeek. Ja, obwohl sie das vorher auch tun hätten können. Aber die Umgebung hat nicht gepasst. Das heißt, wir müssen uns überlegen, welche Räume, welche Umgebungen brauchen wir in Österreich und welche Führungskräfte und welche Qualitäten brauchen wir, um das für den jungen Menschen nutzbar zu machen.
Das heißt, ich höre heraus, dass wir Europa eigentlich brauchen für den Aufbau von Innovationsökosystemen.
Wir brauchen Europa und Europa ist in einer guten Position, das schaffen zu können. Ich sehe es heute noch nicht, aber ich sehe das Potenzial, es morgen zu schaffen. Und wir sind alle aufgefordert, daran zu arbeiten. So wie wir hier sitzen, so wie alle zuhören. Man muss nur aufstehen und sich bewegen. Ja, das ist eine kleine Aufforderung an alle, die den Podcast hören. Aufstehen, bewegen und es macht wirklich Spaß, die eigenen Ideen umzusetzen. Und man muss sich jeden Tag in der Früh auch überlegen, was will ich denn heute erreichen? Was ist mein Erfolg heute? Was ist der Wert meines Erfolges? Und dann kann man sich am Abend auch hinsetzen und überlegen, habe ich das geschafft? Ja, und in diesem Rhythmus macht es viel mehr Spaß, als wenn man missmutig in die U-Bahn steigt, ins Büro geht, wieder nach Hause fährt.
Das können wir in Österreich sehr gut.
Ja, das können wir leider sehr gut. Und man merkt das auch, man sieht in den Gesichtern der Menschen, dass die Inspiration noch Potenzial hat.
Und der Schlüssel ist eigentlich Bildung.
Der Schlüssel ist Bildung, weil Bildung auch die Fähigkeit ist, Wissen und Glauben zu unterscheiden. Das heißt, in der Realität zu arbeiten, die eigenen Ideen wirken zu lassen, auch die eigenen Ideen zu sehen. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, die Wahrnehmung der eigenen Idee, ja, einfach sich selbst den Raum zu geben. Und hier ist es natürlich auch archaisch programmiert, wie entwickeln wir Ideen, ja. Wir müssen diese Räume schaffen und auch die Umgebung, in der wir sind, ja. Wir sitzen jetzt hier mitten in der Stadt. Aber
im Funkhaus in Wien.
Im Funkhaus in Wien, wo viel Beton rundherum ist, viel Grau rundherum ist. Was der Mensch braucht, ist, die Japaner nennen das Walddusche, ja. Wir brauchen einen grünen Blick, den Blick ins Grüne. Wir brauchen Wasser, wir brauchen vielleicht das Meer. Das haben wir jetzt leider nicht mehr in Österreich, aber wir haben wenigstens die Donau. Aber das braucht man, um auch inspiriert zu werden. Das heißt, rauszugehen, einfach einen Spaziergang in der freien Natur zu machen, sich wohin zu setzen und sich zu überlegen, was will ich denn eigentlich? Was ist der Wert meiner Ideen? Was ist der Erfolg meiner Ideen? Wie kann ich das umsetzen? Und ist das, was ich jetzt tue, jeden Tag, dazu geeignet, dorthin zu kommen? Ja, ein kleiner Soll-Ist-Vergleich.
In meiner letzten Frage möchte ich ein bisschen in die Zukunft flanieren. Wir sind ja in der Geschichte unserer Zukunft. Ich würde dich gerne nochmal zu dem Bildungssystem, zu einem Bildungssystem der Zukunft fragen. Ich habe aber eine Einspielung vorbereitet. Die habe ich bei Recherchen jetzt gefunden. Ich finde die sehr witzig. Sie stammt von Noam Chomsky, ein ausgezeichneter Sprachwissenschaftler, einer der größten des letzten Jahrhunderts und vielleicht ein Vorbild für einen rebellischen Intellektuellen. Ich habe da eben an deine Beschreibung denken müssen. Ich spiele das mal ein.
So the educational system is supposed to train people to be obedient, conformist, not think too much, do what you're told, stay passive, don't cause any crises of democracy, don't raise any questions, and so on. That's basically what the system is about. Even the fact that the system has a lot of stupidity in it, I think, has a function. You know, it means that people are filtered out for obedience. If you can guarantee lots of stupidity in the educational system, you know, like stupid assignments and things like that, you know that the only people who make it through are people like me and like most of you, I guess, who are willing to do it no matter how stupid it is, because we want to go to the next step, you know. So you may know that this assignment is idiotic and the guy up there couldn't think his way out of a paper bag, but you'll do it anyway, because that's the way you get to the next class. And you want to make it, and so on and so forth. Well, there are people who don't do that, you know. There are people who say, I'm not going to do it, it's too ridiculous, you know. Those people are called behavioral problems.
Also ich glaube, er hat ganz gut den rebellischen Intellektuellen beschrieben. Das ist der, dem es einfach zu dumm wird. Er beschreibt dennoch das Bildungssystem, unser Bildungssystem. Wir wissen jetzt, dass Bildung ein Schlüssel ist für Innovationsökosysteme, dafür, dass wir global wettbewerbsfähig bleiben. Wie würdest du denn so ein Bildungssystem der Zukunft beschreiben oder wie stellst du dir so ein Bildungssystem der Zukunft vor? Du entwirfst ja Bildungspläne für Unternehmen, Institutionen. Wie sieht so ein Bildungssystem der Zukunft aus indem man Innovationsökosysteme schafft?
Also vielleicht zuerst, ich kann die Aussagen von Noam Chomsky voll unterstreichen. Ich glaube, dass unser Bildungssystem derzeit schafft, Konformisten auszubilden, das Normale auszubilden. Und das Konforme und das Normale ist so nebenbei auch das Gegenteil von Innovation. Ja, das ist, glaube ich, sehr wichtig, mal festzustellen. Erster wichtiger Punkt ist, was wir machen im Bildungssystem, ist, wir haben eine Kultur der Vorlesung. Das heißt, Menschen lesen etwas vor, was sie selbst oder andere geschrieben haben. Das ist nicht der Wert einer Bildung, sondern der Wert ist die Diskussion. Das heißt, ich glaube, dass die jungen Menschen vor allem auf einer gewissen Stufe selbst lesen können und dass man die Zeit, die man gemeinsam mit einer Lehrkraft verbringt, ja, dass sozusagen jemanden, der viel Erfahrung, viel Erlebnisse mitbringt, dass man diesen Wert durch die Diskussion heben kann. Ja, das ist in unserem Bildungssystem noch nicht verankert, ganz wenig. Das heißt, einmal die Vorlesung durch die Diskussion zu ersetzen. Und welche Fächer dann dabei sind, das ist eigentlich egal. Ja, es geht um die Diversität und die Breite des Denkens. Und ich glaube, das Bildungssystem der Zukunft muss schaffen, zunächst einmal Wissen von Glauben unterscheidbar zu machen. Das ist ein Wesen davon. Davon wird die Gesellschaft profitieren, davon wird die Demokratie profitieren, aber davon wird vor allem auch unsere Zukunft profitieren. Ja, weil wir Menschen aus dem Bildungssystem rausbekommen, die in der Lage sind, auch zukünftige Entwicklungen vorherzusehen, aber auch sie zu gestalten. Zukunft passiert ja nicht. Zukunft wird gestaltet. Das Individuum kann immer nur einen kleinen Beitrag leisten, aber gemeinsam entsteht die Energie, die die Zukunft dann greifbar und entwickelbar macht. Und das ist im Bildungssystem verankert.
Gut, dann habe ich gelernt, dass Innovationsökosysteme von Diversität, Toleranz, unterschiedlichen Perspektiven und Diskussionen leben, dass das sozusagen dein innovativer Blick auf Innovation ist. Vielen Dank fürs Kommen.
Danke sehr, war eine extrem spannende Diskussion und ich bin mir überzeugt davon, dass wir sie noch öfter führen werden.
Ich hoffe, wir konnten Sie inspirieren und bis zum nächsten Mal.